Danke, Martin. Guten Morgen miteinander. Ich war einmal ein ganz passabler Sportler. Heute kommt es ab und zu vor, dass ich mich zwischendurch mal auf mein Velo schwinge und dann losfahre. Und es ist schon etwas Faszinierendes, freut mich auch, es begeistert mich auch, wenn ich mit purer Muskelkraft, und das möchte ich betonen, pure Muskelkraft, so 25 oder 30 Stundenkilometer fahren kann. Es gefällt mir natürlich, wenn es noch schneller wird. Das kann durchaus auch einmal passieren. Und ihr ahnt es schon, ich liebe es, wenn es runtergeht. Wenn ich mich so als Velofahrtyp beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin der typische Velofahrer, der gerne geradeaus, am liebsten ohne Gegenwind, und runterfährt. Mir ist schon bewusst, dass um runterzufahren es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn man zuerst ein paar hundert Höhenmeter rauffährt. Ich weiß das, aber um raufzufahren, und ich mache das wirklich nicht so oft, ich mache das ab und zu, aber nicht so oft, aber mir fehlt die Leidenschaft, um raufzufahren. Ja, mir fehlt die Leidenschaft, um raufzufahren. Und der Berg ist nicht mein Ziel im Moment, oder? Und auch, vielleicht könnte man das auch anfügen, ich weiß auch nicht, ob meine Kondition, meine Ausdauer ausreichen würde. Aber, und das ist das Hauptargument, seit ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, sage ich mir immer wieder, muss ich mir das noch antun? Ich bin nicht mehr bereit zu leiden oder nicht mehr bereit, so zu leiden. Und so muss ich halt zu meiner, sage ich mal, ja, Unehre gestehen, ich bin kein Überwinder, was Velofahren anbelangt und Berge zu nehmen anbelangt. Da bin ich kein Überwinder, zumindest nicht mehr. Wenn es aber um das Glaubensleben geht, dann ist es anders bei mir. Und das betrifft uns alle. Im Glaubensleben ist es entscheidend und wichtig, dass wir uns zu den Überwindern zählen und auch lernen zu überwinden und eben überwinden können. Die Bibel leitet uns an dazu, zum Beispiel auch im Hebräer 12, die Verse 1 bis 4. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Überwinden ist ein Lebenswert, der wichtig ist für uns als Gläubige. Hebräer 12, die Verse 1 bis 4. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Vers 4, noch den ersten Teil. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Erstens, du bist ein Überwinder. Überwinden ist christlich. Schwierigkeiten, Herausforderungen, Hindernisse, die treffen wir immer wieder an. Und ja, sie zu überwinden, durchzuhalten, dran zu bleiben und sie zu überwinden, das ist für jeden Einzelnen von uns wichtig, sehr wichtig. Und wir haben ja ein gutes Vorbild. Lasst uns auf Christus schauen. Jesus hat überwunden. Beispielhaft die wichtigsten Dinge. So hat er zum Beispiel, so lesen wir es in dem Evangelium, hat er Krankheit durch Heilung überwunden. Oder er hat Hunger durch Lebensmittelvermehrung überwunden. Oder er hat Hoffnungslosigkeit durch das Evangelium der Hoffnung überwunden. und er hat die Sünde, er hat den Fluch und er hat den Widersacher durch sein Sterben am Kreuz überwunden. Lasst uns das noch einmal auf unserer Zunge zergehen. Dort, wo Christus sich selber hingegeben hat, dort hat er den größten Sieg davongetragen. Im Sterben hat er überwunden. Im Sterben. Auch das ist ein Vorbild für uns. Aber er hat den Tod auch überwunden, nämlich dadurch, dass er auferstanden ist vom Tod. Christus ist also exemplarisch der Überwinder. Und er hat es für uns gemacht. Für dich, für dich, für dich, für mich. Für uns hat er überwunden. Und zwar zuallererst hat er überwunden, weil er möchte, dass der Mensch die Möglichkeit hat, zurück in eine Beziehung zu Jesus zu kommen. Das möchte er. Und deshalb hat er das alles auf sich genommen. Aber er hat auch überwunden für uns, weil er den Widersacher besiegt hat und er hat ihn explizit besiegt, aus dem Grund, damit auch wir Überwinder werden können und eben überwinden können. Wir sollen überwinden. So sehen wir es in der Schrift immer und immer wieder. So lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung, gibt es 7 Briefe an 7 verschiedene Gemeinden. Und jeder dieser Briefe, Offenbarung 2 und 3 ist das, und jeder dieser Briefe, der endet genau gleich. Und zwar heißt es in jedem Brief, wer überwindet, dem wird gegeben. Und dann kommen Verheißungen, die sind dann immer angepasst auf die entsprechende Gemeinde. Wer überwindet, der wird zu einer Säule in meinem Tempel zum Beispiel. Oder der bekommt einen Stein mit einem neuen Namen zum Beispiel. Wer überwindet? Wir sollen, wir dürfen überwinden. Und so kommt in einer Schlussfolgerung eigentlich in Offenbarung 12, Vers 5, lesen wir vorausschauend auf die Gläubigen, die zum Ziel gekommen sind, lesen wir, denn sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Wir sind bestimmt zum Überwinden. Wir dürfen, wir sollen. Das ist das Ziel. Aber was sollen wir denn überhaupt überwinden? Wenn wir den Text anschauen, Hebräer 12, dann sehen wir, wie der Schreiber hier ein Bildwort benutzt. Er beschreibt eigentlich ein Stadion. Ein Leichtathletikstadion. Und in diesem Stadion findet ein Wettlauf statt. Es ist ein Langstreckenlauf. Man könnte eigentlich auch sagen, wenn wir das übertragen, es ist ein Langstreckenlauf unseres Glaubenslebens oder wir können auch sagen, es ist die Pilgerreise unseres Glaubenslebens. Es geht um unser Leben mit Jesus und um unser Wirken mit Jesus. Das ist der Wettlauf und es ist ein Langstreckenlauf, er ist nicht kurz. Und hier, natürlich auf unserem Lebensweg, das wissen wir, da gibt es Hindernisse, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Probleme, Herausforderungen, die sind da, das tägliche Leben stellt sie uns. Aber es gibt hier einen Punkt, den der Schreiber im Hebräerbrief gleich zweimal betont und den er als fundamental wichtig anschaut, den gilt es zu überwinden. Es ist die Sünde. Es ist die Sünde. Wir lesen im Vers 1, dass die Sünde uns leicht umstrickt. Und ihr könnt euch das vorstellen, oder? Vielleicht habt ihr auch schon Marathon geschaut. Da laufen dann die 42 Kilometer und sie tragen an ihrem Leib fast nichts. Weil jedes Gramm Gewicht ist ihnen zu viel. Sie legen alles ab, was sie nicht unbedingt dabei haben müssen. Und um das geht es. Das ist der Vergleich. Im alten Griechenland sind sie nackt gelaufen. Und das ist der Vergleich, den hier der Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefs auch zieht. alles ablegen. Und die Sünde, sie umstrickt uns. Es geht hier nicht um Gewicht, es geht darum, dass die Sünde uns aufhaltet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es waren in den 80er, in den 90er Jahren, gab es mehrere Skandale von Evangelisten am Fernseher, die Fernsehprogramme hatten oder Prediger, die Fernsehprogramme hatten. Und denen ist etwas passiert, ihre Sünde oder ihr sündiges Lebensverhalten in einem einzigen Bereich vielleicht, ist an die Öffentlichkeit gelangt. Und ihr Dienst war zerstört. Und das war für diese Menschen auf jeden Fall sehr, sehr schlimm. Aber wie ist es für das Evangelium? Es ist auch kein Zeugnis für das Evangelium. Oder? Und im Kleineren vielleicht, aber wir erleben das doch bei uns auch. Oder wie ist das, wenn wir zum Beispiel von Jesus erzählen, und wir sollen das tun, wir dürfen das tun, dass Jesus uns frei macht und er macht uns frei, er kann uns frei machen, aber wir selber wissen, wir sind noch nicht frei. Dann ist das irgendwie nicht mehr stimmig und wir werden uns zurückhalten, davon zu sprechen, dass Jesus eben frei machen kann. Oder wie ist das, wenn wir von der Liebe Gottes zu schwärmen beginnen? Und wir dürfen über diese Liebe schwärmen, denn sie ist einzigartig. Und wir reden über die Liebe, wie Gott uns so sehr liebt. Und gleichzeitig verurteilen wir Menschen, reden schlecht über andere oder lassen uns sogar aus über andere Menschen. Irgendetwas in uns wird uns dann sagen, hey, jetzt bist du nicht mehr echt. Das bringt es nicht. Sünde, sie kann uns zurückhalten, sie kann uns zurückbinden. Und ihr wisst wahrscheinlich alle, dass ich Sünde ganz gerne so charakterisiere, dass es ein Verstoß gegen das Doppelgebot der Liebe ist. Oder eben, dass es Beziehungen, die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, aber auch die Beziehung zwischen Mensch und Gott, stört, hindert oder eben auch sogar zerstört. Das definiert die Bibel auch als Sünde. Und am schwierigsten oder am wichtigsten ist diese Beziehung zu Gott. Und deshalb möchte ich dich fragen, hast du eine Beziehung mit Jesus Christus? Wenn nicht, möchte ich dich einladen und ermutigen. Lade Jesus Christus ein, in dein Leben zu kommen und die Herrschaft über dein Leben einzunehmen. Wirklich Herr zu werden und ordne ihm alles unter. Bitte ihn um Vergebung für deine Sünden. Und wenn du das tust, wirst du erleben, das ist, kann ein einfaches, schlichtes Gebet sein, dann wirst du erleben, wenn du das tust, wie er kommt. Wie er deine Sünden vergibt, wie er durch deinen Heiligen Geist in dir Wohnung nimmt und wie die Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird und diese Beziehung nun gefüllt ist mit Leben, mit einem lebendigen Austausch. Und einiges von dem, was dich geprägt hat, negativ geprägt hat, das wird einfach von dir abfallen. Aber einiges wird bleiben. Das ist leider die Regel. Ich sag's mal so, wir hätten es gerne anders. Aber da bleiben Dinge zurück. Zum Beispiel Dinge, die sehr hartnäckig sind, wie Sucht. Oder vielleicht auch Dinge, die mit unserem Charakter, mit unserer Persönlichkeit schon fast verwoben, tief eingeprägt sind. Eifersucht oder Wutausbrüche, Zorn. Solche Dinge, die bleiben gerne zurück und die sind nicht ganz so einfach dann eben zu überwinden. Oder dann sind vielleicht auch andere Dinge, die kommen dann vielleicht erst später ans Tageslicht. Irgendwann wird uns bewusst, hey, das ist vor Gott doch eigentlich auch eine Sünde. Ich habe mal gehört von einer Gruppe, die waren irgendwo in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren, haben sie Jesus gefunden. Sie waren in einer Lebenskommune, haben zusammengelebt und sie haben die Bibel zu lesen begonnen und haben sich einer nach dem anderen für Jesus Christus entschieden. Und dann haben sie auch gelesen, dass sie den zehnten Teil geben sollen. Das haben sie irgendwie im Alten Testament gelesen. Sie hatten keinen Kontakt zu anderen Christen. Aber dann haben sie das gelesen und haben gesagt, okay, wo müssen wir den zehnten Teil geben? Ja, in der Kirche, gut, dann gehen wir in der Kirche. Und dann haben sie sehr getreu, haben sie ihr Haschischbolle, haben sie genommen und haben einen zehnten Teil abgeschnitten und den in den Klingelbeutel geworfen. Später ist ihnen aufgegangen, dass vielleicht Sucht ein Problem ist. Und sie haben das auch überwunden. Aber eben so kann es gehen. Und dann gibt es dann aber auch noch diese Dinge, die wir gar nicht so gerne loslassen, die wir eigentlich vielleicht sogar lieben. Kennst du das? Kennst du das? Ich bin so froh, dass Jeremias Gott helfe, seine Romangestalten nicht als Helden geprägt hat, sondern als ganz normale Menschen mit Stärken, mit Schwächen, mit bestimmten Charakterzügen, mit Fehlern und auch mit der Möglichkeit, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Und so können wir in unserem Film Ueli der Pächter den Ueli tatsächlich erwischen, wie er willentlich, wissentlich und vorsätzlich einen anderen betrügt. Und das wollen wir uns doch jetzt miteinander kurz anschauen.
Lasset geschehen etwas, dir zwei.
Nimm dich ein bisschen zusammen, Vreneli. Man muss manchmal ein heiteres Gesicht machen, wenn es ihm schon nicht drum ist.
Es ist einer im Stall, wo der Hirz kaufen will. Was meint ihr?
Drauf los. Aber man muss ihm natürlich nicht sagen, wie wenig Milch das sie gibt.
Soll ich den Handel für dich machen?
Das wäre mir Affe. Meint ihr eigentlich, der Ueli sei nicht selber Mass genug?
Was ist alles draussen?
Mannensachen, junge Frau.
Die Mühle geschieht nicht. Aber du könntest mir doch einmal Bescheid tun. Woher?
Ich bin auch dafür, man soll an einem Taufetag recht essen trinken. Aber hier geht es ja zu wie an einer liederlichen Wirtshausgesellschaft. Mit einer solchen teuren Wein. Das schickt sich nicht für so einfache Leute wie wir sein. Ich mache das Zeug nicht.
Das ist sie. Schau sie nur an.
Du musst wissen, für mich ist so ein Kauf ein schwerer Lauf. Darum muss die Sache überlegt sein. Ich glaube, bei einem solchen Stock gibt es nichts zu erweisen.
Lasst uns fröhlich sein. Habt ihr es nicht gehört? So steht es in der Bibel. Ich frage so an dem Zeug nicht ein Partik viel oder noch. Heute gesagt, ist man nicht mehr so dumm und glaubt alles. Ihr werdet es noch erleben, dass das Zeug ganz aus der Mode kommt.
Bis heute habe ich nur gehört sagen, es gäbe Leute, die den wäre hätte. Jetzt bin ich einmal dabei. Der Müller wird so noch anders kommen. Hier oder innen für. Ich habe einmal ein Bettlerkind gesehen. In einem dünnen Kleidchen, mitten im Winter. Das Kind ist vor einer
Eigentlich geht es um die Kuh. Ueli hat diese Kuh verkauft. Und er hat sie diesem armen Bauer wirklich verkauft, obwohl er genau wusste, dass sie weniger Milch gibt. Und der Bauer hat das nicht gemerkt, weil das kann man so nicht prüfen. Dazu müsste man die Kuh zuerst melken. Aber ausgesehen hat sie perfekt und gut. Und er hat das einfach gemacht. Dieser arme Bauer hat Ueli nachher zur Rechenschaft gezogen. Er ist sogar mit ihm vors Gericht gegangen. Und natürlich hat seine Frau, die Frau von Ueli, hat ihn gewarnt, hat gesagt, mache Frieden, bevor du vor das Gericht gehst. Ueli hat nicht gehört. Er hat das Gericht durchgestanden und er hat sogar gewonnen. Und trotzdem ist er der Gerechtigkeit irgendwo nicht entronnen. Er wurde ziemlich gleich darauf massiv krank und hat diese Krankheit, die ihn an den Rand des Todes gebracht hat, erlebt als die Aufforderung Gottes, umzukehren und Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und das hat er dann auch getan. Und auch das möchten wir uns anschauen.
Ich hatte gedacht, ich komme ein paar Schritte gegen. Wie ist es gegangen?
Gut. Nur schade, du warst nicht dabei gewesen. Ich bin heim zu dem Mandli und habe ihm gesagt, was du an mir verloren hast, das sollst du rumhaben. Als ihm das Geld herlegen, hätte es fast nicht glauben. Jetzt wäre einfach das in der Ordnung.
Ja, und das bringt mich jetzt zu zweitens. Überwinde die Sünde. Ich habe in einer der letzten Predigten gesagt, dass die Sünde eigentlich, zumindest theoretisch oder juristisch gesehen, in unserem Leben kaum mehr eine Rolle spielen müsste. Denn nach Römer 6 sind wir der Sünde gestorben und der Sündenautomat, also das, was in uns die Sünde produziert und es unumgänglich macht, dass wir sündigen, der ist eigentlich zerstört worden. Und die Sünden, die wir getan haben, die werden uns durch Jesus Christus vergeben. Aber eben eigentlich, denn wie gesagt, Dinge hängen uns nach und wir müssen diesen Dingen widerstehen. Im Hebräerbrief lesen wir, wir sollen der Sünde bis aufs Blut widerstehen, also aufs Alleräußerste, weil es eben so wichtig ist. Und die Frage ist natürlich, wie können wir das tun? Ich glaube, das beginnt mit diesem einen Schritt, dass wir die Sünde als das verstehen, wie Gott sie versteht. Und Sünde, weil das beginnt in uns ein Umdenken auszulösen. Und Sünde ist in Gottes Augen wirklich schlimm. Egal wie groß sie ist. Sie ist einfach schlimm in Gottes Augen. Denn jede noch so kleine Sünde, sie trennt den Menschen von Gott. Und Gott möchte das nicht. Er liebt die Menschen viel zu sehr. Und vor allem möchte er den Menschen nicht seinem Schicksal überlassen und das Risiko eingehen, dass eben der Mensch dann stirbt, ohne versöhnt zu sein mit Gott und in diese Ewigkeit hineingeht, die er ohne Gott verbringen muss. Das möchte Gott nicht. Und deshalb ist jede noch so kleine Sünde für Gott ein großes Problem. Und ja, er hat in seiner Liebe diesen Ausweg durch Jesus Christus geschaffen und hat seinen Sohn gegeben, damit wir leben können. Aber was Jesus erlebt hat, was er erduldet hat an unserer Stelle, das ist für jede noch so kleine Sünde, hätte er das tun müssen und hat er es getan. Das ist ein teurer Preis. Die Sünde kostet Gott viel, wirklich viel. Und das müssen wir uns bewusst sein. Denn wenn wir beginnen, die Sünde so zu sehen, wie Gott sie sieht, dann beginnen wir auch umzudenken. Dann merken wir, dass das, was wir vielleicht noch lieben, eben in Gott nicht so sehr geliebt ist. Und dann sehen wir, dass wir da radikal eben dagegen auch anstehen sollen. Versöhnung wird dann möglich, wenn Gott da reinkommt. Ja, jedes Mal, natürlich. Aber wir müssen die Sünde erkennen, wie sie ist. Als ich zum Glauben gekommen bin, da hat Jesus mir meine Sünden vergeben. Und sehr viele Dinge sind einfach von mir weggefallen. Aber da gab es ein paar Dinge, die musste ich anpacken und wieder in Ordnung bringen. Ich musste zurückgehen zu meinem Arbeitgeber, Geld zurückbringen, weil ich gestohlen hatte. Ich musste auf die Polizei, ich musste mich selber anzeigen, weil ich auch irgendetwas gemacht habe. Und ich musste auch meinem Vater zum Beispiel um Vergebung bitten, weil ich ganz stark rebelliert hatte gegen meinen Vater in der Pubertätszeit. Und da waren noch mehrere Dinge, aber das waren markante. Und die habe ich sofort in Ordnung gebracht. Und Gott hat das gesegnet. Aber da gab es eine Sache, und die war nur in meinem Herzen, aber ich habe gemerkt, das ist noch nicht in Ordnung. Und ich habe Gott gebeten, mir zu zeigen, wie ich damit umgehen könne. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Problem ist, ich liebe dieses Ding zu sehr. Ich hasse diese Sünde noch nicht so, wie Gott das tut. Und so habe ich Gott dann gebeten, dass er mir hilft, das zu hassen und das so zu sehen, wie er es sieht. Und das ist passiert. Nach 2, 3 Tagen, nach einer Woche ist das passiert. Vielleicht waren es 2 Wochen. Es war einige Zeit. Und dann machte es so und ich wusste, es war weg. Ich war frei. Und so ist es entscheidend wichtig, dass wir eben verstehen, wie Gott über die Sünde denkt. Und dann ist das Zweite, erlebe die Kraft der Gnade. Wenn wir sündigen, dann bitten wir Jesus um Vergebung. Und wir wissen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir das tun, vergibt Jesus uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sollten immer für die Sünde um Vergebung bitten. Für jede Sünde. Wenn wir sündigen, man kann das auch einmal zusammenfassen, aber wenn wir sündigen, braucht es Vergebung. Das ist so wichtig. Also immer gleich vielmal um Vergebung bitten, wie wir sündigen. Dann gleicht sich das aus. Dann sind wir frei, vergeben, oder? Und das ist eben auch wichtig für unser Gottesbild. Wenn wir nicht um Vergebung bitten, wenn wir dazu nachlässig werden, dann werden wir zwar merken, dass uns etwas verurteilt, aber wir werden die Gnade Gottes nicht erleben, weil eben die Vergebung nicht kommt, weil wir die Vergebung nicht angenommen haben. Und das kreiert in uns ein Gottesbild, das eher hinderlich ist, nämlich von einem verurteilenden Gott. Und das wollen wir nicht. Dieses Gottesbild kann nur hindern. Und deshalb ist es so wichtig, geh und bitte um Vergebung und nimm diese Vergebung. Und wenn du dich nicht danach fühlst, als dass es dir vergeben worden ist, dann lies 1. Johannes 1, Vers 9, dort steht es. Es ist dir zugesagt. Glaube es und danke dafür, dass Gott dir wieder vergeben hat. Und dann entsteht das Gottesbild in uns, von einem großzügigen Gott. Ein Gott, der immer genügend Gnade hat und der uns noch so gerne vergibt. Und das ist so zentral hier, dass wir eben genügend Gnade haben und eben aus der Vergebung immer wieder leben. Und da möchte ich dich auch ermutigen, bring Sünde in Ordnung, wenn du das kannst. Das hilft, dich wirklich frei zu machen. Also gerade wenn es um Diebstahl oder so etwas geht, das kannst du zurückbringen. Ich möchte dich ermutigen dazu. Und wenn es darum geht, dass du jemand verletzt hast, in einem Gespräch oder in einer Gruppe, in einem Team, vielleicht bewusst Dinge falsch gesagt hast, übertrieben, gelogen hast, bringe es in Ordnung. Geh in dieselbe Gruppe und sag, ich habe das falsch gemacht, es tut mir leid. Könnt ihr mir auch vergeben? Von Gott habe ich bereits Vergebung empfangen. Das ist ein Weg, auf dem wir uns Menschen gegenüber anderen demütigen. Das stimmt. Das ist so. Es ist nicht so einfach. Aber es stellt die Beziehung wieder her. Und ich erlebe das immer wieder auch als ein großer Segen, gerade in Ehebeziehungen. Wenn man aufeinander zugehen kann und um Vergebung bitten kann, das wird die Beziehung wiederherstellen. Deshalb bleibt da dran und bringt Dinge auch in Ordnung. Und schließlich geht diesen Weg mit der Sünde oder eben mit dem Überwinden der Sünde bis zum Ziel. Ich habe vorher gesagt, es gibt Sünde, die kommt irgendwann. Also wir entdecken irgendwann, hey, da ist etwas in meinem Leben, das gefällt Gott nicht. Und wenn das passiert, in dem Moment, dann ist es der richtige Moment, diese Dinge anzugehen. Gott zeigt sie nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. Er zeigt sie dir, weil er sagt, jetzt ist es dran und jetzt helfe ich dir. Jetzt unterstütze ich dich. Jetzt bin ich mit dir. Jetzt habe ich den Weg bereit gemacht, dass diese Dinge wirklich gelöst werden können. Deshalb ist dieser Moment der gute Moment. Und dann bleib dran auf diesem Weg mit Jesus. Schau auf ihn und höre und sieh, was er tut. Und das mache auch. Sei gehorsam da drin. Wenn du das tust und da bis zum Ende gehst, wirst du am Ende diese Freiheit von dieser Sache haben. Und das lohnt sich. Hier zu überwinden, es lohnt sich. Geh diesen Weg. Ich möchte dich ermutigen. Und das bringt mich zu drittens, werde stark im Überwinden. Ich weiß nicht genau, wie es ist, das heißt, ich weiß es überhaupt nicht, wenn man in einem Stadion Fußball spielt, 40.000 Zuschauer einem zujubeln oder 60.000. Ich weiß es auch nicht, wie es ist in einem Leichtathletik-Meeting. Ich sehe das höchstens einmal im Fernsehen. Aber ich habe einmal gehört, dass es ganz gewaltig ist. 60.000 Zuschauer in einem Stadion und dann kommt dieser Marathonläufer und die haben 41,8 oder 42 Kilometer bereits auf den Straßen, sind sie gelaufen, haben 2 Stunden 20 Kilometer in den Beinen, also 20 Stunden Kilometer in den Beinen und sie kommen in die Nähe des Stadions. Und mehrere hundert Meter vorher hören sie bereits, wie im Stadion gejubelt wird, wie sie angefeuert werden und wie die Leute ihnen zujubeln, weil die sehen das dann meistens auf einem Bild irgendwo. Und dann habe ich gehört, wie sie gesagt haben, wenn das kommt, dann beginnt es mich zu tragen. Und die letzten Meter zum Stadion hin und dann kommt diese letzte Schlussrunde. Man geht ins Stadion rein und dann wird der Jubel und die Anfeuerung und die Begeisterung um ein Vielfaches größer. Es nimmt einen förmlich ein und dann diese letzte Runde im Stadion. Hebräer 12 sagt, da gibt es eine Wolke von Zeugen. Das sind die Zuschauer. Und das sind Leute, die dieselben Weg, diesen Weg des Glaubens bereits gegangen sind und die überwunden haben und die feuern uns an und die schauen uns zu und die motivieren uns und unterstützen uns so. Diese Wolke von Zeugen, die ist da. Und irgendwo, vielleicht in der Mitte, im Text heißt es, er sitzt auf dem Thron, ist Jesus. Und auch er schaut uns zu. Und auch er jubelt über den Weg, den wir gehen für ihn. Und wir sehen ihn und wir fixieren ihn. Aber er schaut uns nicht nur zu, sondern er unterstützt und er hilft uns. Der Text sagt uns hier, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Egal um welche Hindernisse es also handelt, die wir zu bestehen oder zu überwinden haben, er ist mit uns. Er hat begonnen mit uns und er wird diesen Weg mit uns vollenden. Und er wird jedes Hindernis mit uns auch überwinden. Er wird dabei sein. Lass ihn da wirken. Und unter anderem unterstützt er uns, indem er uns Hilfen zur Seite stellt, die uns eben leiten können in diesem Überwinden. Und unser Text gibt uns hier 4 Hilfen, die ich explizit noch anschauen möchte. Und das erste ist, fokussiere das Ziel. Fokussiere das Ziel. Der Text sagt, Vers 2, wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist das Ziel. Er ist das Ziel. Jesus ist das Ziel. Fokussiere das Ziel. Wenn wir uns fokussiert haben auf Jesus, dann wissen wir immer, wo unser Endpunkt ist. Und wir sind konzentriert in die richtige Richtung unterwegs. Er ist das Ziel und der Auftrag, den er uns gegeben hat. Nämlich mit Bezeugen, mit Reden, dem Wort unseres Zeugnisses zu überwinden. Als Gemeinde bedeutet das für uns dasselbe. Auch wir fokussieren uns auf Jesus und auf den Auftrag, den er uns als Gemeinde gegeben hat, nämlich diese Gemeinde zu bauen hier vor Ort. Selber beschenkt von Jesus haben wir definiert auf unserem Leitbild. Wollen wir in Einheit Gemeinde, eine generationenübergreifende Gemeinde aufbauen. Das zweite ist Ausdauer. Ich denke, das ist eines der größten Probleme. Nicht, dass wir nicht ausgerüstet wären, das sind wir wahrscheinlich meistens schon. Aber die Schwierigkeiten, die Hindernisse, sie können uns entmutigen. Und wenn du heute hier bist und du bist entmutigt und du denkst, ich packe das sowieso nicht oder ich schaffe es nie oder das ist mir zu schwer oder es gibt für mich keine Hilfe, dann möchte ich dich heute ermutigen oder versuchen zu ermutigen und sagen, doch, Jesus ist deine Hilfe. Er kann für dich. Und er will für dich einstehen. Er will dich tragen. Und er will dir, mit dir diese Hindernisse auch überwinden. Und ich möchte uns alle ermutigen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Immer wieder neu vorwärts zu gehen. Und im Vorwärtsgehen und im Ausdauernd dranbleiben. Disziplin zu entwickeln, die uns unterstützen und fördern. Zum Beispiel Disziplinen, die uns helfen, die Beziehung mit Jesus zu pflegen. Oder wie ist das mit Bibellesen? Wenn du beginnst, ein halbes Kapitel Bibel zu lesen pro Tag und das immer und immer wieder machst, dann wirst du es eines Tages automatisch machen. Einfach so. Und das wird dir helfen, denn das Wort Gottes ist Nahrung für deine Seele, für deinen ganzen Leib. So lesen wir das auch in der Bibel. So können wir Disziplinen entwickeln in der Beziehungspflege zu Jesus, aber auch untereinander. Ihr fehlt, wenn ihr nicht im Gottesdienst seid. Wir brauchen einander. Wir brauchen alle einander. Und schließlich ist das Dritte die Bereitschaft zu leiden. Vers 3 sagt, dass Jesus so viel Widerspruch erduldet hat von Sündern. Aber im Grunde genommen ist das eine Schönbeschreibung. Denn es geht um seinen Tod. Es geht darum, dass er verraten worden ist. Es geht darum, dass er geschlagen, dass er gefoltert worden ist. Es geht darum, dass er gekreuzigt worden ist und den schlimmsten Tod erlebt hat. Verfolgung hat er erlebt. Das ist der Punkt dahinter. Er hat gelitten für uns. Und da dürfen wir auch bereit sein zu leiden. Ich weiß nicht, wie das ist. Wenn ich vielleicht mich mehr auf meine Berge fokussieren würde beim Velofahren, wäre ich vielleicht auch bereit zu leiden, um eben aufwärts zu fahren, oder? Und ich sehe das auch. Wir sind oft bereit zu leiden, um gewisse Dinge zu erreichen. Wir wissen ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn wir dann Meister werden wollen, bedeutet das üben, 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 üben und nochmals und noch dranbleiben, oder? Nochmals üben. Haben wir Kraft, haben wir Zeit, haben wir Energie, um das in unseren Glaubenslauf zu investieren? Haben wir Disziplin? Haben wir Ausdauer? Jesus ermutigt uns hier. Er ist das Ziel. Wir fokussieren auf ihn. Wir suchen die Ausdauer hier. Und wir sind bereit, so hoffe ich zumindest auch für mich selber, zu leiden. Und in all dem viertens bewahren wir unsere Leidenschaft. Bewahren wir unsere Leidenschaft? Und mit Leidenschaft verstehe ich jetzt, dass wir mit ganzem Herzen bei etwas dabei sind. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Corona diese Zeit, diese 1,5 Jahre hier, die haben mir meine Leidenschaft für den Gemeindebau schon etwas angekratzt. Weil immer wieder neue Vorschriften kommen und immer geht es weiter. Und ich weiß, ich bin nicht allein, euch geht es wahrscheinlich genauso, oder? Aber was mir geblieben ist und was mir bleibt, ist die Leidenschaft für Jesus. Und er ist es mehr als wert, dass wir durchhalten. Um ihn geht es. Denn er ist nicht nur unsere Erlösung, er ist nicht nur unsere Rettung. Er ist nicht nur die Liebe, die wir so dringend auch brauchen in dieser Zeit und in dieser Welt. Er ist unser Vater, er ist unser Gott. Und er ist der, der uns auch zum Ziel bringen wird. Er wird mit uns zum Ziel kommen. Es heißt hier, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und das dürfen wir wissen. Und deshalb muss uns die Leidenschaft nicht abhanden kommen. Deshalb dürfen wir überwinden und dürfen wir wissen, dass wir an dieses Ziel kommen werden. Egal, was für Umstände wir noch in unserem Leben alles erleiden, erleben oder auch erleben müssen oder auch erleben dürfen. Gott ist mit uns. Lasst uns fest ihn fixieren, auf ihn schauen, Jesus Christus. Er bringt uns zum Ziel. Und er macht aus dir und aus mir den Überwinder. Amen.